Servus!
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück zu einer neuen Episode.
Finally, we are back!
Ja, viel zu lange ist es her. Viel zu lange.
Naja, eigentlich haben wir nur eine Woche Pause gemacht.
Das fühlt sich viel zu lange an.
Ja,
zumindest für mich.
Stimmt. Ja, nein, es fühlt sich eh länger an, aber eigentlich theoretisch und auch praktisch haben wir halt nur einen Sonntag ausgesetzt.
Ja, voll. Ja, I'm very sorry about that, aber bei mir in der Arbeit ist gerade ziemlich viel los und da habe ich dann relativ wenig Zeit, um einen Fall so gut auszuarbeiten, dass es gescheit ist, also dass er wirklich dann gescheit ausgearbeitet ist. Deswegen war letzte Woche keine Episode online.
Was man auch immer wieder vergisst, ich meine nicht, dass uns jetzt irgendwer vorwirft, dass wir, wenn wir einmal nicht posten oder so, aber es ist halt trotzdem noch immer so, dass wir beide Vollzeit arbeiten nebenbei und auch halt noch so ein soziales Leben halt haben, so Freizeit und so. Und dass es eigentlich eh schon arg ist, dass wir es eigentlich bis jetzt immer relativ gut geschafft haben, einmal in der Woche zu posten.
Voll. Ja.
Ja. Also ich glaube, es ist nicht tragisch, wenn wir mal eine Woche lang, also nicht posten. Also so finde ich halt.
Ja, glaube ich auch.
Und ja, aber ich freue mich, dass wir heute endlich wieder aufnehmen. Und ich bin sehr gespannt, was du für uns hast.
Sehr, sehr verrückt.
Ich glaub's dir. Es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, mittlerweile sind wir an so einem Punkt, wo es irgendwie immer schlimmer wird. Keine Ahnung.
Es ist dieses Mal kein Mord. Aber ich wollte halt, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Bock auf einen Fall, wo kein Blut vorkommt, wo kein Mord vorkommt, ich weiß es nicht.
Das ist auch okay.
Fühlt gerade in die Richtung, deswegen, es ist verrückt, aber es ist nicht blutig.
Das finde ich eigentlich auch ganz angenehm, mal Abwechslung, das ist,
ja,
that's the key.
Und wir haben noch eine Abwechslung, aber dazu komme ich gleich.
Okay, dann würde ich sagen, stelle ich uns vor und wir starten.
Mhm.
Okay, also, hi an alle ZuhörerInnen. Wir, Tammy und ich, sind das Austrian True Crime Duo, ein True Crime Podcast erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Falls ihr neu hier seid, wir berichten hier österreichische Kriminalfälle, chillig, humorvoll, zwanglos, natürlich mit größtem Respekt und Gedenken an Opfer und Angehörige. Und würde aber sagen, ja, eigentlich habe ich alles gesagt, wir können starten.
Okay, was? Für die heutige Episode dachte ich mir, dass es mal wieder Zeit wird, über eine Frau zu sprechen, weil wir hatten jetzt schon längere Zeit keine Frau mehr als Täterin. Und die heutige Episode ist auch Johann-lastiger als sonst.
Ja, schon wieder ein Johann.
Ja, wir haben sie mit unseren Johanns, aber dieses Mal kommen sogar zwei Johanns vor.
Wow, ein Johann kommt selbst allein.
Ja. Ja, auf jeden Fall erzähle ich heute über die 20-jährige Johanna Drakin oder wie sie sich selber halt auch ausgegeben hat, als Gräfin Henkel von Kramschütz.
Mache ich auch immer.
Ja, voll.
Ich bin eigentlich auch eine Gräfin.
Wirklich?
Oha.
Okay, gut zu wissen. wir befinden uns im Jahr 1790 und in dem Jahr, ja, extrem cool. Und in dem Jahr hat es die Johanna geschafft, etlichen Männern den Kopf zu verdrehen, um ein bisschen an Geld zu kommen. Und das erste Opfer war ein Mann namens Johann Alois Brugger.
Oh Gott. Ich würde sagen Alois.
Aber der war vom
wir schon.
Ja, voll, ja. Der war vom Beruf Buchhalter. Und zu dieser Zeit, also genauer im Dezember 1790, ist die Johanna zum Uhrmacher Johann Bentele in die Kaigasse in Salzburg gezogen. Direkt gegenüber vom Uhrmacher hat eben der Johann gewohnt, also der Buchhalter Johann. Und das Dienstmädchen vom Johann, die hat ihm halt dann an diesem Tag erzählt, so, oh, es ist eine Frau gegenüber eingezogen und die scheint so witzig zu sein und sie ist so hübsch und hat ihm im Prinzip dazu halt gezeigt, so, geh mal rüber, stell dich vor. Und auf jeden Fall war halt dann die Neugierde geweckt und er geht das Nachbar rüber erzählt halt, dass er die Frau gerne kennenlernen möchte. Und der Uhrmacher bringt dann den Johann und die Johanna in das Wohnzimmer, Küche, also irgendwo in der Wohnung halt, und lässt sie dort alleine, damit sie halt in Ruhe mal ein bisschen sich kennenlernen können, ein Gespräch führen können und sowas. Die Johanna hat halt dabei von ihrem bisherigen Leben erzählt. Sie hat erzählt, dass sie von, also dass sie mit einem Mann in, also aus Innsbruck namens Wörsach zusammen war, beziehungsweise sie haben mal
Wörsach
Zeit zusammengebracht, ja.
Ist das ein Vorname?
Ich gehe eher davon aus, dass es ein Nachname ist. Es wurde, okay. Es wurden hier eher Nachname, also mehr dann am Schluss auch mehr Nachname genannt als Vornamen. Okay. Aber auf jeden Fall haben die halt viel Zeit miteinander verbracht und sie waren dann aber in Luxemburg und da hat er ihr einfach ihre Sachen gestohlen und ist verschwunden.
Oh, sympathisch.
Ja, sie konnte halt jetzt, also sie hat es sehr gut geschafft, überzeugend zu sein und auch glaubwürdig rüberzukommen. Und deswegen hat der Johann ihr diese Geschichte halt abgekauft. Der Johann, der war sofort ab der ersten Sekunde komplett verknallt in diese Frau. Es hat dann auch nicht lange gedauert, bis er ihr dann einen Haufen Geld gegeben hat. Und mit dem konnte sie sich halt dann einen sehr guten Lebensstil finanzieren. Ach, weil das macht man ja auch für die Liebe. Irgendwann kam es nur noch dazu, dass sie einen Liebesbrief geschrieben hat. Und der Liebesbrief, der wird dann später auch noch sehr wichtig. Deswegen lese ich kurz vor, was darin gestanden ist. Und zwar stand darin, es ist geschehen, wie könnte ich sonst mit frohem Gemüt und Entzücken meine Freiheit auf ewig zu verlieren so unbesorgt zusehen. Ich liebe von ganzer Seele, denn ich finde nicht mehr den leeren Platz in meinem Herzen, den ich so viele Jahre her gefunden. Ich werde ohne Murren oder Klagen mit ungenossener Zärtlichkeit die zärtlichste Liebe in das Grab tragen.
Okay.
Ja, sehr romantisch.
Total.
Der Johann, der war halt nicht ihr erstes Opfer, also schon ihr erstes Opfer, aber nicht das, nein, Entschuldige, er war nicht das erste Opfer, vergessen, sorry, er war nicht das erste Opfer. Und es gab halt dann noch andere Männer in ihrem Leben, die ihr ein bisschen Geld gegeben haben. Darunter war zum Beispiel der Salzburger Zeitungsfaktor Anton Hengel und von einem Hofrat Benedikt Edler von Lewis hat sie auch Geld bekommen. Wie sie das Ganze angestellt hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, es war eher, sie ging nach der Strategie von dem, wie sie beim Johann vorgegangen ist. Ein Mann namens Dr. Wersack, der hat sich wirklich Hals über Kopf in die Johanna verliebt und der hat, glaube ich, binnen 3 Tagen hat er ihr 100 Dukaten zukommen lassen und ich habe versucht herauszufinden, wie viel das damals wert war, beziehungsweise wie viel es jetzt wert war. Ich habe verschiedene Beträge gefunden, deswegen will ich jetzt nicht, also ich kann jetzt nichts Genaueres sagen, wenn jemand mehr dazu weiß, dann wäre es cool, wenn du so schreiben könntest, weil ich habe halt sowas gefunden, so im 4000-Bereich, dann wieder im 6000-Bereich. Deswegen, wenn das jemand genau weiß, dann bitte schreib's mir das, weil ich will halt jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, Sümmchen, dass es auf jeden Fall viel ist. Ja, genau, richtig.
Das gibt mir so Tinder-Swindler-Vibes.
Boah, das muss ich mir noch immer anschauen. Hast du dir das
Hast
schon
du noch
angeschaut?
Nicht?
Nein. Ja,
hallo, ich war in Quarantäne. Ich habe mir gefühlt alles angeschaut. Alles, was ich schon mal sehen wollte, habe ich mir angeschaut.
Richtig. Ja, ich habe schon von vielen gehört, dass es urgut sein soll. Und dass er ja anscheinend jetzt auch wieder weitermacht mit seinem,
voll.
Mit dem Lebensstil, den er halt davor hatte. Aber ja. Zu dem Zeitpunkt ist sie circa 2 Wochen in Salzburg und sie beginnt sich halt dann zu fortisieren. Und dann hat sie beschlossen, nach Innsbruck zu reisen, um dort halt ein paar Männer zu verführen und damit halt an noch mehr Geld zu kommen.
Was man halt so macht.
Richtig. Und diese Reise wurde ihr vom Johann bezahlt. Und also Johann Buchhalter. Und er hat ja auch sein Dienstmädchen mitgegeben, damit sie sie halt auf der Reise unterstützt. Und ja, in Innsbruck hat sie dann einen Unterschlupf gefunden beim Friseurmeister, also bei einem Friseurmeister. Und das war der Cousin von dem Dienstmädchen. Auch bei ihm hat sie versucht, ihn irgendwie ein bisschen zu verführen. Aber das ist ihm nicht gelungen, weil, was ich jetzt gelesen habe, war er nämlich homosexuell. Deswegen, klar, dass es dann halt nicht zieht.
Ja.
Und weil sie halt weil sie halt dann eben bei ihm erfolglos war, weil sie wusste, gut, da kommt sie halt nicht wirklich weiter, ist sie nach Hall weitergereist und dort hat sie dann eine Gräfin kennengelernt. Das war die Gräfin Königfeld und bei ihr hat sie halt erzählt, dass es ihr ach so schlecht geht und dass sie einen Unterschlupf braucht und pipapo. Und die Gräfin hat sie halt dann aufgenommen. Sie hat ihr schöne Kleidung gegeben und sie hat sie auch dann zu Theaterstücken mitgenommen, wo auch eine Reihe von Männern ihr verfallen sind. Und ich wünschte, ich würde irgendwo ein Foto finden. Ich war bis jetzt leider erfolglos, aber ich möchte wissen, wie diese Dame halt dann gezeichnet ausgesehen hat, weil ich weiß nicht, wie man das schafft, so vielen Männern den Kopf zu verdrehen, vor allem halt auch in dem Sinne damit, dass die Männer so hart verfallen, dass sie alles für sie tun würden, nämlich halt Geld geben.
Und halt auch null dran zweifeln und einfach halt
ja.
wirklich vollkommenes Vertrauen in diese Person irgendwie stecken.
Ja, wie arg kannst du dich in jemanden verlieben, den du vielleicht ein paar Tage kennst, um den halt dann auch noch so viel Geld zu geben?
Ich kann es auch null nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich meine, no victim blaming und shaming oder überhaupt irgendwas, nicht, aber es ja. Ist halt richtig schwer nachzuvollziehen.
Ja, und ich finde, da komme ich wieder kurz zurück zu diesem Tinder-Swindler. Da habe ich ja gehört, dass die Frau, dass er mit den Frauen, ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt die meisten da schon 2 Jahre zusammen war, oder?
So. Nicht, also es war herum, teilweise, ist berichtet worden von so Beziehungen, die er über 9 Monate, ein Jahr. Ich glaube, mit der letzten war er dann schon über ein Jahr, so 1,5 Jahre zusammen oder so.
Okay. Also. Und da, ich finde, da ist halt dann der Unterschied, weil halt dann noch, halt, wenn ich so darüber gesprochen habe mit ein paar Leuten, die Frage dann aufkommen ist, ja, das ist ja auch dumm von den Frauen und keine Ahnung. Aber ich denke mir, wenn du schon über ein Jahr mit dem Menschen zusammen bist und da irgendwie kein Zweifel aufkommt und er sagt, er braucht jetzt Geld, dann würde ich halt selber auch unterstützen, ganz ehrlich, jetzt, wenn da kein Zweifel aufkommt. Da, also,
ja, da, also ich keine Ahnung, ich irgendwo. Es ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, für mich gibt es Grenzen, wenn jetzt mein Partner in einer finanziellen Notlage ist, natürlich versuche ich zu helfen, aber ich würde halt nicht mein Auto verkaufen, meine Wohnung verkaufen, mit neuen Kreditkarten irgendwelche Kredite aufnehmen und über $250,000 hier Kredit nehmen und das ist halt, das würde ich halt persönlich nicht machen.
Okay, gut, also den Teil kannte ich nicht, dass sie auch Sachen verkauft haben, ich dachte nur,
das naja, halt die haben ja Kredite aufgenommen, Sachen verkauft, alles, also boah. Die haben ja okay. teilweise Eigentumswohnungen verkauft und keine, alles, ja, ganzes Hab und Gut für diesen Typen verkauft.
Oh Gott, mein Herz.
Ja.
Okay, das ist heftig. Okay, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, es geht da unter Anführungszeichen nur um Kredite, aber halt, ich meine, das ist auch schon genug, aber dann noch mit...
Das ist auch schon genug, ja.
Ja, und Autos verkaufen. Okay, das wusste ich nicht. Gut, ich nehme meine Meinung zurück. Good Lord, Halleluja. Alter Schwede, okay. Genau, also auf jeden Fall hat sie eben diese Dame, diese Gräfin dann aufgenommen, zur Theatervorstellung mitgenommen und so weiter. Zu Silvester im Jahr 1790 hat sie dann einen Mauteinnehmer namens Heindl sie in ein Gasthaus mitgenommen, und zwar am Pass Strub, wenn man das so ausspricht. Und der Tag wurde ihr halt zum Verhängnis. Weil es war nämlich so, dass im Gasthaus, da war ein Mann namens Mathé Lorenz. Ich weiß nicht, ob man es so betont. Ah, vergiss es. Und der Vorname ist Lorenz. Und also. Der Nachname ist Mathé. Entschuldigung. Okay. Auf jeden Fall hat sie halt diesen Mann dort kennengelernt. Und das war ein Akzessist des Pflegegericht Lofer und ein Akzessist, das heißt, er hat einen Posten im Verwaltungs- oder Gerichtsdienst. Das wusste ich nämlich nicht. Die sitzen halt beieinander und erzählen sich halt Geschichten aus ihrem Leben und trinken halt ein bisschen was. Und dabei hat es sich halt immer mehr in Widersprüche verwickelt. Das kam halt dann dem Lorenz ein bisschen komisch vor und dann hat, ich meine, gut, das würde ich jetzt nicht fragen, aber er hat sie halt dann gebeten, sich irgendwie auszuweisen, und das konnte sie aber nicht. Sie hatte keine offiziellen Papiere dabei. Ich meine, ja gut, also wenn mich jetzt jemand danach fragt, kannst du mir deinen Ausweis zeigen, sage ich auch, nö. Weil das ist nicht meine Pflicht. Dieser Mauteinnehmer, der Heindl, der war halt zu dem Zeitpunkt auch noch dort. sie haben es halt immer weiter ausgefragt und sie wurden halt immer ein bisschen skeptischer, weil sie konnte auch keine Adelsfamilien halt in Tirol nennen und eben mit dem Ausweisen dazu, das war halt dann der Punkt für sie, wo sie gesagt haben, okay, that's suspicious.
Das ist, ja, genau.
Genau. Und der Mautentnehmer, der Händel, der hat sie halt dann in sozusagen in Gewahrsam genommen, während dann beim Kreisamt Bericht erstattet wurde und daraufhin wurde ein Gerichtsverfahren gegen die mutmaßliche Betrügerin eingeleitet. Ja, am 3. Jänner 1971, also halt dann ja, 3 Tage später, wurde sie ins Stadt- und Landgericht Kitzbühel überstellt, wo sie dann am Tag drauf wegen des Verdachts des Betrugs vernommen wurde und dann hat sich halt währenddessen auch das Delikt des Diebstahls aufgetan. Und die Johanna hat den Beamten die ganze Zeit versichert, ja, ich bin diese Gräfin und ich bin die Tochter des Generals Graf von Henkel von
Kampfschütz.
Und ja, wirklich. Und bis das halt widerlegt wurde, musste sie als angebliche Adelige in der U-Haft behandelt werden, beziehungsweise verpflegt werden. Diese Behauptung, dass sie die Tochter von diesem Graf oder General sein sollte, wurde dann widerlegt. Und als man sie dann bei dem Gespräch halt damit dann konfrontiert hat, meinte sie, dass sie zur Familie Kevenhüller von Augenthal von Brünn gehört. Und diese Aussage konnte dann auch widerlegt werden. Und bei einer neuerlichen Konfrontation hat sie dann behauptet, die Tochter des Brünner Bürgers Opfermann von Pflichtentreu zu sein. Und
Jesus.
Danach hat sie dann zu der Version gewechselt, dass sie die Tochter des Prager Gubernialrat von Leiser ist. Und dann am 6. Juni hat sie eine komplett neue Version von ihrer Identität herausgebracht, nämlich hat sie dann gemeint, dass sie Bruno heißt und eine bekannte Schauspielerin ist.
Was ist sie eigentlich nicht? Das interessiert mich gerade.
Ja, wirklich.
Aber wie alt war sie zu dem Zeitpunkt?
Weißt so eh 20.
Wahnsinn! Urjung eigentlich ja noch.
Als sie dann zu den Männern befragt wurde, war sie dann eher weniger gesprächig, obwohl sie das ja vorher eigentlich relativ, war sie ja sehr gesprächig. Und sie hat dann nicht wirklich viel preisgegeben. Ich glaube, nur abgesehen von den Namen der Männer, weil die wurden halt dann auch befragt. Und die waren nicht sehr redegewandt. Und sie haben halt eher bestritten von wegen, dass sie ihr Geld gegeben haben und haben auch bestritten, dass sie zu ihr eigentlich keine Liebe oder Verehrung oder sonst irgendwas empfunden hätten, weil die meisten von denen waren ja auch verheiratet. Der Johann, eben ihr erstes Opfer, der wurde auch einvernommen. Und er hat dann das ganze körperliche Verlangen, was er zu ihr empfunden hat und auch die Verehrung, hat er dann abgestritten und diesen Liebesbrief, den er an sie geschrieben hat, dazu meinte er nur, dass er als Unterhaltung für ihn gegolten hat und als Verwirrung für die Johanna da gewesen ist, dass er es halt nur deswegen geschrieben hat.
Okay.
So, das hat ihm aber halt dann niemand geglaubt, weil der Richter hat dann auch vermerkt, es würde niemand, der erstens so wenig Einkommen hat und zweitens seine Frau so kurz kennt, einen Haufen Kohle rüberwachsen lassen. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Auf jeden Fall ist es dann den Beamten nach einem halben Jahr gelungen, die ganzen Aussagen, die Johanna getroffen hat, zu widerlegen. Und die Johanna hat sich halt dann dadurch immer mehr unter Druck gesetzt gefühlt und hat halt dann endlich ihre wirkliche Identität preisgegeben. Die Johanna war nämlich die Tochter eines Seifensieders in Brünn. Aufgewachsen ist sie in einem Seifensieders.
Ist das einer, der Seifen herstellt?
Genau das, alles andere google ich aber das nicht. Ja, genau. Ein Seifensieder ist ein Handwerker, der Seife aus fetten Ölen und alkalischen Lösungen herstellt.
Geil.
Aufgewachsen ist in einem tschechischen Waisenhaus. Sie ist halt dann als junges Mädchen, auch noch mit anderen Mädchen aus diesem Waisenhaus, sind die dann nach Wien gereist, um dort halt als Stubenmädchen zu arbeiten.
Mhm.
Dort hat sie aber ihrem Arbeitgeber Geld gestohlen. Wie soll es
auch anders sein? Mädchen, was ist da los?
hat schon sehr früh begonnen. Auf jeden Fall ist sie dann mit diesem Geld dann nach Prag gereist, um dort eine Anstellung im Haus des Verwaltungsrates von Liner zu bekommen. Die hat sie auch dann bekommen und dort wurden ihr dann gute Manieren beigebracht und sie hat sich bessere Umgangsformen angeeignet. Dann nach 2 Jahren wurde sie wegen Diebstahls beschuldigt, was mich nicht wundert. Und daraufhin wurde sie halt dann entlassen.
Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ist das auch so, vielleicht war sie so kleptomanisch, so das war schon so was Chronisches oder so.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall ist sie halt nach ihrer Entlassung nach Salzburg gereist, um sich eben dort dann als Edelfräulein auszugeben und spendable Männer zu finden. Wo sie halt auch erfolgreich war.
Aber du hast kein Bild von ihr, oder?
Ich habe dabei nichts gefunden. Nein. Okay, ich habe noch einen Zeitungsbericht gefunden, wo die Uhrmacherei zu sehen ist. Aber ich habe jetzt von den restlichen Personen und vor allem von ihr halt kein Foto gefunden. Aber ja,
schwer wahrscheinlich, weil es auch schon so lang her ist.
Extrem schwer.
Aber wird mich halt auch Fällen, wirklich.
Die sind zwar immer voll interessant, aber es würde mich halt auch interessieren, wie die ausschaut.
Ja. Es würde mich echt interessieren, weil ich glaube halt, dass abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich auch einen Charme und irgendwas gehabt haben muss, aber ich glaube, da muss halt auch irgendwie was Optisches mitgespielt haben, weil das so viele Männer extrem auf sie reingefallen sind.
Ja, vor allem, weil halt das Optische ist einfach das Erste, was jemandem zuerst auffällt.
Natürlich, ja. Und wenn sie dann noch charmant ist, dann...
Richtig.
Zap, zap.
Und da ist die junges Mädchen, also junge Frau eigentlich auch noch. Und ich glaube, dann ist es sehr einfach, Männer dann um den Finger zu wickeln. In ihrem letzten Prozess wurde sie halt dann vom Richter gefragt, warum sie das alles überhaupt gemacht hat. Und sie meinte daraufhin, sie hat es gemacht wegen Armut. Wegen ihrer damaligen...
Aber sie kann halt auch arbeiten und ein bisschen Geld sparen.
Yes. Das habe ich mir halt auch gedacht. And that's the normal way.
Ja.
Aber anscheinend nicht für die Johanna. Aber sie hat's. Ja, gut. Auf jeden Fall ist halt dann ihr Verteidiger dann noch mit ihrer schweren Kindheit gekommen, um damit halt eine Strafmilderung zu erzielen.
Ich hasse das, wenn das passiert.
Ich bock das auch überhaupt nicht. Und trotz dessen, dass sie halt Menschen betrogen hat, wurde sie nur zu 2 Jahren gelinden Gefängnis mit Haus- und Handarbeitspflicht im Innsbrucker Gefängnis verurteilt. Und anschließend wurde halt dann noch, also es war noch in der Verurteilung drinnen, anschließende Abschiebung in ihre Heimat Brünn.
Was ist in dem Alter, sind 2 Jahre ja eigentlich in dem Sinn halt so nichts.
Das
Weil sie hat danach noch so viel
nichts.
Leben vor sich.
Ja. Und da ist prinzipiell nichts verloren.
Eben, und eigentlich, wenn sie dann noch so nach Brünn abgeschoben wird, dann kann sie das Gleiche eigentlich wieder von vorne dort machen.
Ja, richtig, ja. Ja. Auf jeden Fall ein sehr mildes Urteil. Aber anscheinend hat halt ihre schwierige Kindheit bzw. Jugend halt dann dazu beigetragen, dass sie eben das milde Urteil bekommt. Plus war dann noch geschrieben, dass es anscheinend bei den männlichen Geschworenen geschafft hat, die auch ein bisschen anzuschakern. Und das soll anscheinend auch geholfen haben, dass sie nur 2 Jahre bekommt. Oder bekommen hat. Die Männer, die halt zum Opfer gefallen sind, eben die meisten, wie ich ja vorhin erwähnt habe, die halt verheiratet waren, die wollten dann keine Entschädigung haben. Ich glaube, wenn die Frauen da drauf gekommen wären, dann... Ich glaube, die hätten schon so oder so drauf kommen müssen, wenn das ganze Geld weg ist. Aber ja,
voll, es ist halt schon was Auffälliges.
Ja. Vor allem, das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld. Oh. Dieses Urteil hat dann halt für sehr viel Aufsehen gesorgt, was mich nicht sehr wundert. Vor allem halt bei den Frauen, weil für ihre begangenen Delikte, also Betrug, Diebstahl und Glücksritterei, frage mich bitte nicht, was das ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Es steht, wenn ich Glücksritter suche, steht bei der Bedeutung Abenteurer, der sich blind auf sein Glück verlässt.
Ja, okay.
Ja, also ich kann es dir nicht genauer beschreiben, aber auf jeden Fall wurde sie halt auch deswegen verurteilt. Und nach dem josephinischen Strafgesetz von 1787 drohen da eigentlich normalerweise eine Strafe zweiten Grades, also zwischen 5 und 8 Jahren Gefängnis und zusätzlich öffentliche Arbeit. Und sie hat halt einen feuchten Dreck davon bekommen.
Ja, was war das? 2 Jahre Gelindehaft oder wie?
Ja, Gelindehaft, warte, Gelindehaft, Nähthaus und Handarbeitspflicht im Innsbrucker Gefängnis und danach halt die Abschiebung nach Brünn.
Also das war, das ist eigentlich wirklich
Staatsurlaub. Das ist, na da. Und nachdem sie halt dann ihre Zeit im Gefängnis abgesessen hat, wurde sie nach Brünn gebracht und dort hat sich dann ihre Spur leider verloren.
Okay, also man weiß nicht, wie sie dann ihr Leben gestaltet hat danach.
Ja, leider nicht. Leider nicht. Aber ich habe dann noch was anderes gefunden, nämlich ich habe dann noch den weiteren Lebensweg vom Johann gefunden, also vom Buchhalter. Und der war eigentlich sehr interessant, weil es war so, dass er kurz nach Auffliegen der Affäre halt dann nach Lofer versetzt wurde. Dort hat er als Maut- und Brauschreiber gearbeitet, aber er wurde dort kurz darauf nach einem Streit mit dem Brauamtinspektor in die Brauerei Kalthausen versetzt. Und dort wurde er zum 2. Brauschreiber degradiert. Dort ist er halt dann nicht sehr lange geblieben, weil er nämlich wegen unerträglichen Hochmuts entlassen wurde.
Unerträglicher Hochmut?
Ja, unerträglicher Hochmut.
Stell dir vor, also dein Chef kommt so zu dir und kündigt dich und du so, wieso? Wegen, was war das? Unerträglicher Hochmut.
That's funny. Ja. auf jeden Fall ist er halt dann nach seiner Entlassung nach Innsbruck gezogen und dort hat er dann als Buchhalter gearbeitet. Und nach ein paar Jahren wurde er dann wegen dem Vorwurf, wegen des Vorwurfs französischer Gesinnung.
Was ist französische
Gesinnung? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das sind alles Begriffe, die irgendwann waren und ich habe das ganze Internet durchforstet, aber ich finde nichts. Ich finde nur französische Übersetzung auf Deutsch von Gesinnung. Ich kann leider niemandem sagen, was das ist, aber auf jeden Fall wurde er halt deswegen festgenommen und er musste dann 1,5 Jahre in U-Haft verbringen. In dieser U-Haft konnte ihm dann anscheinend einfach nicht mehr nachgewiesen werden. Er wurde halt dann entlassen und ist dann nach Wien gezogen. Dort hat er eine Anstellung am Hof gefunden und 1802 hat er dann eine 64-seitige Schmähschrift, wie gestanden ist, hat er die halt verfasst. Und in dem hat er die Männer, mit denen er in Salzburg zusammengearbeitet hat, als willkürlich arbeitend, unfähig und korrupt bezeichnet.
Okay.
Dieses Schreiben hat er dann genommen, an den Salzburger Hofrat geschickt und der Direktor dort hat das Schreiben eingezogen und vernichtet. Und wie es aber dann danach mit ihm weitergegangen ist, weiß ich leider nicht. Also,
aber auch ziemlich interesting.
Ja, der ist einfach selber dann mal in Haft gesessen. That's okay.
Passiert dem Besten.
Passiert dem Besten. das war der heutige Fall. I know it's been short, aber wie wir immer sagen, die sind auch wichtig und ich wollte einfach einen Fall haben, der kein Blut hat und der auch mal wieder eine Frau mit einzieht als Täterin, weil das hatten wir jetzt einfach schon lange nicht mehr. Und ich glaube, das ist mal was Milderes zu den ganzen Sachen, die einfach gerade auf der Welt passieren.
Ja, und ich finde vor allem auch solche Fälle, es ist trotzdem True Crime und es ist trotzdem interessant zu hören, was Menschen mit ihrem Leben so anfangen, welchen Weg sie gehen, weißt du? Und ich finde, diese Fälle gehören auch appreciated und erzählt.
Ja, und es ist ja nicht immer more True Crime, so wie du sagst, es sind ja andere Eben, Sachen, genau. Können ja auch dann rein, wie Betrug oder so.
Genau, das ist auch wichtig zu wissen, dass es auch solche Straftaten gibt, die auch bestraft werden müssen, weil sie Leben zerstören können. So ist es nämlich. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall. Es war sehr interessant. Und auch irgendwie auch passend wegen dieser Netflix-Doku, dem Tinder Swindler.
Ja, also, voll.
Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr Bilder findet, aber wir werden auf jeden Fall irgendwas posten auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch in der DM auf Instagram, da sind wir am aktivsten, da schauen wir immer, da liken, da schreiben wir zurück, da teilen wir, da sehen wir eure Nachricht auf jeden Fall und freuen uns auch über jede Nachricht. Und ansonsten, glaube ich, haben wir nichts mehr zu besprechen, oder?
Ja, ich möchte eigentlich nur noch kurz sagen, dass wir hoffen, dass es gerade jedem gut geht, weil ich weiß nicht, wie ich diese derzeitige Situation beschreiben soll. In meinem Kopf macht sie auch noch immer nicht ganz Sinn, aber wir wollten nur kurz sagen, dass wir in Gedanken bei jedem sind, der jetzt gerade irgendwie von dem allem betroffen ist. Und wenn ihr reden wollt oder sonst irgendwas, sind wir gerne für euch da. Und wir hoffen einfach, dass alles hoffentlich bald wieder vorbei ist. Und ja, das wollte ich nur ganz kurz nur sagen.
Kann ich nur unterstreichen.
Ja. Aber gut, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit.
Genau, schönen Tag, schönen Abend, wie dem auch sei. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Yes.
Bye.
Bye, bye.